News to go. Wissenschaftliche Studien für deine Gesundheit im Check.
Hi Andrea, ich freue mich sehr, mit dir hier zu sein und mit dir über eine aktuelle wissenschaftliche Studie zu sprechen.
Ja, hallo da wieder. Ich freue mich, dass wir beide heute zusammen die News to go machen und du spontan für Antonia eingesprungen bist. Vielen Dank. Ich habe eine Studie mitgebracht, die ich total spannend finde, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal über diese ominösen 10.000 Schritte am Tag nachgedacht oder versucht, die irgendwie zu erreichen. Und in dieser Studie geht es darum, ob die wirklich so sinnvoll sind oder ob es nicht vielleicht auf andere Faktoren ankommt, zum Beispiel darauf, wie lange am Stück wir gehen.
Ich bin gespannt auf die Studienergebnisse. Wie machst du das denn mit dem Gehen, Andrea? Legst du dir da ein Ziel fest oder trackst du deine Schrittzahl?
Also ehrlich gesagt, ich habe meine Schrittzahl noch nie gezählt bzw. getrackt. Mein Anspruch ist, dass ich, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, irgendwie einen Ausgleich schaffe. Also entweder ich gehe da eine Stunde zum Taekwondo-Training oder ich gehe in die Bandprobe, wo ich zumindest auch stehe und mich dann doch im Verhältnis relativ viel bewege. Und wenn ich weiß, beides klappt nicht an diesem Tag, dann versuche ich einen kleinen Mittagspausenspaziergang einzubauen. Und um ehrlich zu sein, das gelingt bei Sonne und im Sommer deutlich leichter als im Winter, dann klappt das auch nicht immer.
Also bei mir ist es so, mein Handy trackt ja die Schrittzahl automatisch und da schaue ich auch wirklich regelmäßig rein. Ich finde diese Schrittzahl von 10.000 Schritten als Richtwert eigentlich ganz gut. Die schaffe ich natürlich nicht immer, aber ich versuche mich daran zu halten. Und mir ist das wichtig, weil ich sonst schon relativ wenig Sport mache. Andrea, du hast heute eine Studie mitgebracht, die zeigt, dass es bei der täglichen Bewegung gar nicht so sehr darauf ankommt, die Schritte zu zählen, sondern vielmehr die Minuten zu zählen, die wir am Stück laufen. Bevor wir auf diese Studie zurückkommen, lass uns doch noch einmal kurz erklären, woher diese magische Bewegungsmarke von den 10.000 Schritten am Tag kommt, die ja bei wirklich vielen verankert ist, bei mir ja auch. Und ich muss zugeben, ich war fast enttäuscht, als ich das erste Mal gelesen habe, dass diese Zahl wissenschaftlich überhaupt nicht belegt ist.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt und ein Beispiel dafür, wie unglaublich gut Marketing funktionieren kann. Denn diese 10.000 Schritte, die gehen tatsächlich auf eine Marketingkampagne eines japanischen Herstellers von Schrittzählern aus den 60er Jahren zurück. Ich war auch ein bisschen schockiert, als ich das erste Mal gelesen hatte, weil ich dachte auch immer, das sei eine offizielle Empfehlung und so geht es halt wirklich vielen Menschen, die denken, ich muss diese 10.000 Schritte am Tag gehen, um gesund und fit zu bleiben.
Das ist inzwischen also wirklich ausreichend widerlegt. Es gibt zum Beispiel eine große Metastudie aus dem August diesen Jahres, die zeigt, dass schon 7.000 Schritte am Tag ausreichen, um zum Beispiel das Risiko für Demenz, Depression oder auch Diabetes deutlich zu senken. Über den 7.000 Schritten bleibt der Nutzen tendenziell eher gleich.
Stimmt. Und ich habe mal nachgeschaut, wie die Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tatsächlich lautet. Und da gibt es gar keine konkrete Schrittvorgabe, sondern sie empfiehlt Erwachsenen ab 18 Jahren unter anderem eine regelmäßige Bewegung in Form einer Gesamtaktivität von 3x10 Minuten pro Tag an 5 Tagen pro Woche.
Spannend. Die BZGA verfolgt also schon den Ansatz, im Hinblick auf Bewegung im Alltag von einem Zeit- statt von einem Mengenziel auszugehen. Genau darum geht es ja auch in der heutigen Studie, richtig?
Genau. Also die Studie, die ich mitgebracht habe, stammt von der University of Sydney und der spanischen Universidad Europea. Und die beweisen eben genau das. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Studie.
Unbedingt.
Also es handelt sich bei der Studie, die im Oktober 2025 im Fachjournal Annals of International Medicine erschien, um eine sogenannte Beobachtungsstudie. Das heißt, die Forschenden haben sich die gesundheitliche Entwicklung von einer großen Gruppe Teilnehmender, das waren 33.560 Stück, über einen längeren Zeitraum angeschaut. Bis zu 9,5 Jahre. Die Studie begann im Juni 2013 und endete im November 2022.
Das ist ja eine ziemlich große Zahl an Studienteilnehmenden. Wie war denn die Verteilung von Alter und Geschlecht? War das bunt durchmischt?
Ja, also die Altersspanne war mittelalt bis etwas älter. Also sie lag zwischen 40 und 79 Jahren und 40% waren männlich. Also schon ziemlich gut durchgemischt. Und zwei Punkte sind hierbei noch wichtig. Alle Teilnehmenden hatten weder eine diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung noch Krebs. Das war wichtig, weil das die Ergebnisse verfälscht hätte. Und, das ist jetzt auch ganz entscheidend, alle bewegten sich im Alltag eher wenig. Das heißt, sie machten im Schnitt weniger als 8000 Schritte pro Tag.
Man kann also sagen, dass die Studie schon repräsentativ war. Ich glaube, die Deutschen gehen durchschnittlich pro Tag ca. 5000 Schritte. Was im internationalen Vergleich gar nicht mal so schlecht ist. Wie lief die Studie denn ab?
Genau, also die Teilnehmenden haben ein Forschungsarmband ans Handgelenk bekommen, also einen besonders exakten Aktivitätstracker für jeweils eine Woche, der sehr genau erfasst hat, wie viele Schritte pro Tag sie zurückgelegt haben und vor allem eben, wie diese Schritte zustande kommen. Also entweder eben in vielen kleinen Häppchen oder in längeren zusammenhängenden Zeitabschnitten. Und anhand dieser Daten wurden die Probanden dann in vier Gruppen aufgeteilt. Bewegungsphasen bis zu 5 Minuten am Stück, solche, die zwischen 5 und 10 Minuten am Stück gingen. Dann Gruppe 3 zwischen 10 und 15 Minuten am Stück und Menschen mit Bewegungsphasen über 15 Minuten am Stück.
Und dann haben die Forschenden überprüft, wie häufig je nach Gruppe bestimmte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Ähnliches entstanden sind?
Ja, genau. Sie haben sich zum einen angeschaut, wie häufig Herzinfarkt oder Schlaganfall auftraten und ob bzw. wie oft es zu Todesfällen kam. Und damit kann man dann ganz gut einschätzen, wie die Bewegungsdauer mit dem späteren Gesundheitszustand zusammenhängt.
Und was kam dabei raus?
Es hat sich tatsächlich bestätigt, dass eine längere Gehdauer relevanter ist als die Schrittzahl an sich. Bei Menschen, die eben weniger als 8000 Schritte pro Tag gehen. Also konkret haben die Teilnehmer, die 10 Minuten oder länger am Stück aktiv waren, seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen und sie lebten länger als diejenigen, die ihre Schritte in sehr kurzen Episoden absolviert hatten, von weniger als 5 Minuten am Stück.
Das ist tatsächlich interessant. Gibt es denn konkrete Zahlen, wie sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das Sterberisiko unterscheidet bei den Gruppen?
Ja, die gibt es. Also erstmal zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Gruppe, die sich 10 bis 15 Minuten am Stück bewegt hat, hatte ein Risiko von 4%, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Und im Vergleich dazu hatte die Gruppe mit Bewegungsphasen von nur 5 Minuten ein Risiko von 13%.
Okay, 9% Unterschied, das ist natürlich schon deutlich. Das Risiko ist ja bei der Gruppe, die sich länger am Stück bewegt, mehr als halbiert.
Ja, also ich finde auch, das ist ein deutlicher Effekt. Beim sogenannten vorzeitigen Sterberisiko ist es so, dass die Teilnehmer, die sich maximal 5 Minuten am Stück bewegten, ein 5%iges Risiko für einen vorzeitigen Tod hatten. Und die Gruppe, die 10 bis 15 Minuten am Stück unterwegs war, die konnte das reduzieren auf weniger als 1%. Also auch hier ein signifikanter Unterschied.
Das vorzeitige Sterberisiko, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das beschreibt nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person vor dem Erreichen der durchschnittlichen Lebenserwartung stirbt. So, jetzt wissen wir also, länger am Stück gehen wirkt sich auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf die Lebenserwartung aus. Was vermuten die Forschenden denn, woran das liegt?
Also sie gehen davon aus, dass der Körper auf längere Gehphasen eben anders reagiert, beziehungsweise dass sozusagen ein Effekt auch für die Gesundheit bei einer moderaten Bewegung, bei der man sich jetzt nicht extrem anstrengt, erst dann eintritt, wenn die einfach eine bestimmte Zeit erfolgt, man ein bisschen dran bleibt sozusagen. Und sie vermuten zwei Effekte. Das eine ist eben ein positiver Effekt auf die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Die könnte steigen durch die längeren Gehphasen und das gibt an, wie flexibel das Herz auf unterschiedliche Anforderungen reagiert. Bei Belastung schlägt unser Herz ja zum Beispiel schneller, wenn wir schlafen langsamer und wer eine hohe Herzfrequenzvariabilität hat, der kann zum Beispiel flexibler auf Stress reagieren. Und das natürlich insgesamt dann positiv für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und der zweite Effekt geht auf den Stoffwechsel. Hier vermuten die Forschenden, dass die längeren Gehphasen sich auf die Insulinsensitivität auswirken könnten und dafür sorgen, dass der Körper Glukose besser aus dem Blut in die Zellen aufnehmen kann. Und das wirkt sich dann eben insgesamt positiv auf den Stoffwechsel aus.
Ich frage mich jetzt tatsächlich noch, ob nicht auch andere Lebensstilfaktoren die Studie verfälscht haben könnten. Zum Beispiel die Ernährung, das Schlafverhalten, Alkoholkonsum. Das sind ja auch alles Aspekte, die sich auf die Lebensdauer und das Erkrankungsrisiko auswirken können.
Ja, also das haben die Forschenden mit einbezogen, so wie das eigentlich üblich ist bei so größeren Beobachtungsstudien. Also sie haben die Teilnehmenden ausführlich zu ihren individuellen Gesundheits- und Lebensstilfaktoren befragt. Zum Beispiel mussten die ihren Body Mass Index angeben, Schlafdauer, Ernährungsgewohnheiten, ob sie rauchten, Alkohol tranken. Und das hat man alles in die Auswertung mit einfließen lassen. Und übrigens auch noch die Angaben zur familiären Vorbelastung und bestehenden Diagnosen. Also zum Beispiel, ob Bluthochdruck oder Diabetes vorlag, weil klar, das hat ja auch einen Einfluss auf jetzt zum Beispiel ein vorzeitiges Sterberisiko oder die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Natürlich kann man den Einfluss dieser Faktoren nie zu 100% rausrechnen. Das räumen die Autoren auch ein, aber man kann das eben ein Stück weit korrigieren. Und das ist eben, wie gesagt, der Standard für solche Beobachtungsstudien. Eine Schwäche der Studie, die mir aufgefallen ist, ist, dass dieser Tracker für die Schrittzahl halt eine Woche angelegt worden ist. Das finde ich relativ kurz. Ich denke mir, die Gehgewohnheiten, die können sich ja auch dann verändern mit der Zeit und frage mich, wie repräsentativ diese eine Woche dann tatsächlich ist.
Ja, das stimmt natürlich. Dafür war allerdings die Stichprobe relativ groß, was wiederum dieser Limitation entgegenwirkt.
Ja, richtig.
Also, ich fasse nochmal zusammen. Aus der Studie kann man also folgern. In Bezug auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und auf das Sterberisiko kommt es bei Menschen, die sich in Summe eher weniger bewegen, viel mehr darauf an, wie lange sie laufen und nicht darauf an, wie viel sie laufen. Man könnte zum Beispiel ein oder zwei zusammenhängende Spaziergänge von mindestens 10 Minuten pro Tag einplanen, zum Beispiel in der Mittagspause oder nach dem Feierabend.
Ja, das finde ich auch, aber trotzdem darf man jetzt auch nicht zu dem Schluss kommen, dass kleine Bewegungseinheiten gar nichts bringen. Denn gerade so kurze Alltagsbewegungen, wie jetzt das Aufstehen vom Schreibtischstuhl, um sich einen Kaffee oder einen Tee zu holen, vielleicht mal kurz zu ratschen, zum Briefkasten zu laufen oder was auch immer ihr da für Rituale habt, das ist gut und wichtig. Auch im Hinblick zum Beispiel auf orthopädische Probleme wie Rückenschmerzen. Auch für die Augen ist es gut. Das wurde ja in dieser Studie jetzt nicht betrachtet.
Das stimmt natürlich. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass gerade immer wieder vom Schreibtisch aufzustehen effektiv die negativen Auswirkungen des Sitzens reduziert. Und es ist im Alltag natürlich auch viel leichter umzusetzen.
Ja, also ich denke, beide Ansätze müssen sich gar nicht ausschließen, sondern können sich ergänzen. Also am besten macht man natürlich beides, aber das Wichtigste ist schlussendlich, dass man es regelmäßig macht und auch langfristig durchhält. Und da muss man natürlich schauen, was für einen persönlich passt.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Sporttipps habt, dann könnte unsere neue Folge zum Thema Muskeltraining spannend für euch sein.
Oder ihr hört mal in die neue Folge Kurz und Gesund von dir da wieder rein. Die fand ich sehr spannend. Da geht es um Melatoninpräparate und was die wirklich bringen und wie wir unseren Schlafrhythmus auf natürliche Weise verbessern können. Beide Folgen verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. In 4 Wochen besprechen wir dann eine neue medizinische Studie. Bis dahin und bleibt gesund.